Herzlich willkommen bei Prolog und Panik, deinem Buchpodcast. Ich bin Diana.
Und ich bin Mona. Und wir reden am liebsten über Fantasy, Romantasy und Romance-Bücher.
Komplett ehrlich, mit viel Englisch und ohne Filter.
Lese-Update willkommen.
Lese-Update Nummer 7.
Ja, Mann. Auch wild, oder?
Krass.
Einfach 7 Lese-Updates schon.
Überschlag mal, wie viele Bücher das sind, über die wir schon gesprochen haben. Wahnsinn.
Unfassbar. Und es ist ja witzig, ne? Wir setzen uns ja gar nicht so als Ziel, pro Monat ein Lese-Update zu machen. Aber ungefähr kommen wir ja dann doch irgendwie
das
bei
kann
dem
sein,
raus.
Ja.
Pi mal Daumen.
Ja, bei diesem Lese-Update passt es tatsächlich komplett, dass es meine ganzen Juni-Bücher sind.
Same.
Wie viel hast du mitgebracht heute?
10.
Ich habe nur 6.
Ja, ferner.
Ja, langsamere Monat.
Aber das ist ja auch,
ist doch auch nicht wenig.
Überleg mal, wie krass das eigentlich ist, wenn man sagt, es ist ein langsamer Monat, 6 Bücher. Das ist voll viel.
Ich habe im Dezember, glaube ich, nur 3 gelesen.
Ja, voll in Ordnung. Voll in Ordnung. Ich hatte halt von diesen 6 ist ein Audio-Reread und 2 andere Audiobooks. Und das ist ja, wenn ich mir angucke, dass ich eigentlich nur 9 Bücher neu hatte irgendwie dieses Jahr, die ich noch nicht schon vorher mal gelesen habe, dann ist jetzt 1 halt ein Audio-Reread dabei und 2, also allein in diesem Monat einfach so viel.
Ja.
Weil ich einfach nicht die Lesezeit hatte, aber ist fein.
Ja.
Voll fein.
Voll gut.
Ich freue mich.
Me too.
Wir möchten uns einmal heute die Zeit nehmen und uns bei allen bedanken, die uns schon bewertet haben, die uns Kommentare hinterlassen, die uns bei Instagram folgen. Vielen, vielen Dank. Ihr seid echt klasse.
Auch die, die uns auf Instagram schreiben. Wir freuen uns immer sehr über Kommentare oder Direktnachrichten. Und ich finde es immer so cool, wenn ich mit jemandem schreibe und dann über ein bestimmtes Buch rede und dann die Person sagt, ja, ich fange das jetzt an zu lesen. Das ist immer so Goals.
Ja, schön.
Ne? Das ist immer so cool. Deswegen ja, danke euch allen, die schon irgendwo einen Stern oder gerne mehrere Sterne dagelassen haben. Uns folgen, uns verfolgen und immer wieder zurückkommen, um unsere Folgen zu hören.
Ja, vielen Dank, dass ihr heute auch wieder dabei seid. Also willkommen zurück.
Ja.
Mona.
Diana.
Womit willst du starten?
Womit willst du starten?
Nee, du startest. Jetzt musst du überlegen.
Ja, tatsächlich. Dann starte ich doch mal mit was Außergewöhnlichem.
Oh, okay.
Und was Unerwartetem.
I am intrigued. Mm-hmm. What is it?
Und wir haben auch noch nicht so viel drüber geredet.
Oh Gott, was kommt?
The Poet Empress von Chen Tao.
I am so excited.
Ja.
Weil ich fühle mich richtig ausgeschlossen. Ich habe keine Ahnung, was da abging. Ich habe keine Ahnung, worum es geht.
Mm-hmm.
Ich weiß nicht, wie dein Hörerlebnis war.
Mhm.
Ich wusste nur, dass du es hörst, aber dass ich so keine weitere Infos habe, ist weird für mich.
Ja, ich glaube, das lag wirklich daran, dass ich das gehört habe, kurz nachdem es eine Freundin des Podcasts auch gehört hat. Und ich da mit ihr tatsächlich ganz, ganz viel drüber geredet habe, weil wir dann natürlich auch inklusive Spoiler dann halt voll viel miteinander drüber gesprochen haben. Und hab das dann so ein bisschen mit Absicht eigentlich dir gegenüber fast nicht so richtig erwähnt.
Weil?
Weiß auch nicht, weil...
Soll ich es nicht lesen?
Doch, auf jeden Fall. Aber ich fand es halt so cool, da auch so blind reinzugehen. Also ich werde jetzt schon gleich ein bisschen was dazu sagen, aber keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Ich habe keine richtig gute Erklärung. Ich glaube halt viel, ich hatte halt ein krasses Bedürfnis, darüber zu sprechen, was da passiert.
Mhm.
Und das konnte ich halt mit der Freundin, die es auch schon gelesen
hat.
Das heißt, wenn da draußen Leute zuhören, die das hören oder lesen und dann Bedürfnis haben, darüber zu sprechen, schreibt mir gerne eine DM.
Ja.
Ich bin da. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Es ist eine recht tragische Geschichte. Erstmal ganz kurz auf Deutsch hat es diesen Untertitel Eine Ballade von Liebe und Tod. Ist im Ullstein Jugendbuchverlag erschienen. Gibt es also auch schon auf Deutsch. Ich habe es als Hörbuch gehört, auf Englisch. Fand ich auch ein richtig gutes Hörbuch. Es ist ein Single-POV.
Mhm.
Es ist keine Romantasy, es ist einfach eine Fantasy, würde ich sagen.
Ist es die einzige Fantasy, die du in diesem Jahr gelesen hast? Reine Fantasy?
Du fragst mich Sachen, wahrscheinlich.
Ja.
Also es kommt ja selten vor, dass bei mir Fantasy-Bücher keinen Romance haben und wenn, dann aus Versehen.
Ja.
Es ist eine sehr tragische Geschichte. Mhm. Also das muss einem auf jeden Fall bewusst sein. Was aber richtig cool ist, ist, dass es eine sehr andere Geschichte ist. Also das spielt ja in so einer chinesischen Dynastie.
Mhm.
Und dadurch ergibt sich halt sofort eine ganz andere Welt als diese Fae-Welt oder diese mittelalterlich angehauchten Welten oder diese Drachenwelten. Da kommt tatsächlich auch ein Drache vor, aber in diesen chinesischen Geschichten sind Drachen ja ganz anders, als wir die aus der Fantasy-Welt jetzt kennen zum Beispiel.
Ja.
Und die haben ein super cooles Magiesystem, das was mit Poesie zu tun hat.
Okay.
Man lernt es dann am Anfang so ein bisschen kennen.
Ah ja, The Poet Empress.
Genau.
Ja, okay. Ja, ja.
Ja, genau.
Ja.
Daraus ergibt sich auch der Titel tatsächlich.
Ja.
Und es ist einfach super interessant. Es ist, wie gesagt, eine sehr tragische Geschichte. Du hast dort in dem Setup, wird Magie, hat auch was mit dieser kaiserlichen Blutlinie zu tun.
Mhm.
Die können auch nur Söhne gebären.
Okay.
Und überhaupt schwanger zu werden, ist sehr, sehr schwierig. Deswegen haben die Kaiser immer so ein großes Arsenal an Konkubinen.
Mhm.
Und wir haben halt die Geschichte von einem Mädchen, die aus sehr ärmlichen Verhältnissen kommt und dann, um auch ihrem Dorf und ihrer Community zu helfen, versucht, Konkubine zu werden.
Mhm.
Weil es eben in ihren Augen mit sehr viel Status und sehr viel Geld einhergeht. Und dann hast du eben dieses Setup, das so ganz anders ist als eigentlich alles, was ich bisher so gelesen habe. Und das Magiesystem ist auch noch ganz anders. Und diese Geschichte, die noch erzählt wird, ist noch ganz anders. Du hast ein Single-POV, dadurch, dass es ja auch keine Romantasy ist. Und es ist einfach wirklich sehr fesselnd auch geschrieben. Es hat auch sehr viel Female Rage ausgelöst, weil Frauen bei denen nochmal eine ganz andere Rolle haben, weil die nicht schreiben und lesen dürfen.
Okay, wow.
Was natürlich auch nochmal sehr viel Emotionen auslösen kann.
Das heißt, es löst bei dir ja auch total viel Wut aus.
Genau, das meine ich, ja.
Ja.
Voll. Weil die Welt halt so aufgesetzt ist, dass die sehr patriarchal ist.
Aha.
Wo sie, ne, der Kaiser kann nur Söhne kriegen, die die Magie weitertragen.
Aha.
Frauen dürfen nicht lesen und schreiben und werden dadurch quasi irrelevant, sobald sie nicht sprechen können, weil sie keine Stimme mehr haben.
Aha.
Und nicht, dass sie vorher nicht eh schon irrelevant wären, mehr oder weniger. Gerade auch in diesen Konkubinen, wenn man sich das mal überlegt, der größte Wert dieser Frauen liegt dann im Gebären.
Ja.
Wenn es eh schon schwierig ist, für so einen Kaiser Kinder zu zeugen.
Ja, das ist so ein bisschen Handmaid's Tale.
Habe ich ja nicht gelesen, aber ja so in die
gesehen?
Richtung. Auch nicht, nee.
Mhm.
Es ist hier halt noch mehr in diese magische Welt verpackt.
Ja.
Handmaid's Tale spielt ja eigentlich in der realen Welt.
Ja, ja.
Es ist halt, was das angeht, einfach richtig anders. Und aber auch sehr, sehr tragisch. Ich will ja auch sonst gar nicht mehr so viel dazu sagen. Es muss einem halt bewusst sein, das ist keine Romantasy und das ist keine Happy-Go-Lucky-Story.
Mhm.
Aber es lohnt sich,
weil
es einfach eine richtig, richtig coole Geschichte ist.
Und es ist ein Standalone.
Es ist ein Standalone.
Ja.
Das Ende ist auch nochmal wirklich, wirklich gut.
Mhm.
Ich wusste auch, das fand ich auch total cool, selbst als erfahrene Romantasy-Leserin zumindest, also wie gesagt, ist ja keine Romantasy, aber ich wusste gar nicht, was ich erwarten soll, auch mitten in der Geschichte. Ich hatte keine Ahnung, wie das jetzt weitergeht, wie soll sich das entwickeln. Ich habe mir so Dinge überlegt, die sich so abzeichnen, wo ich mir überlegt habe, in die Richtung fände ich eigentlich untypisch aus den Gründen, in die Richtung fände ich eigentlich untypisch aus den Gründen. Und da war ich auch wirklich, wirklich froh, dass ich jemanden hatte, mit dem ich da so komplett hemmungslos drüber reden konnte, weil sie es schon gelesen hatte.
Ja.
Deswegen auch nochmal, ne? Wenn ihr das lest, schreibt mir einfach.
Oh, schön.
I'm here. Weil das macht einfach, finde ich, auch viel mit einem.
Ja.
Und kann es aber wirklich enorm empfehlen. War auch ja auch eins meiner Highlights diesen Monat.
Ich habe das in letzter Zeit so oft gesehen irgendwo.
Spannend, ne? Weil ich hatte das gar nicht gesehen. Die Freundin hat es mir empfohlen und dann kam es immer mal wieder im Feed. Aber ja, es ist ein bisschen da präsent, ne?
Ja, ja, ich sehe es immer wieder. Ja, ich bin ja gerade momentan ganz schlecht dabei, Sachen auf meine TBA neu raufzuschreiben. Das heißt, alles, was so empfohlen wird, verdränge ich eigentlich gerade, weil ich zu viel Zeug hier liegen habe. Aber das ist jetzt doch sehr intriguing.
Mhm.
Das klingt sehr gut. Hat sich als Hörbuch geeignet?
Ja, ich wollte gerade sagen, man kann es als Hörbuch ganz gut hören. Was manchmal, finde ich, ein bisschen schwierig ist als Hörbuch ist, dadurch, dass es halt so eine chinesische Dynastie ist, haben die logischerweise ja alle chinesische Namen.
Ja.
Und ich finde, wenn man die nicht gewöhnt ist,
ja,
ist es als Audio manchmal ein bisschen schwierig zu folgen. Warte, von wem reden wir hier gerade?
Ja.
Wer war das nochmal?
Auf der anderen Seite weißt du dann aber, wie die ausgesprochen
das
werden.
Stimmt. Gebe ich dir vollkommen recht. Also es, wie gesagt, es war in dem Sinne gar kein Problem. Man hat dann irgendwann die Hauptcharaktere durch und checkt es dann auch, so wie das halt immer so ist mit Büchern, ne? Aber das war so das Einzige, wo ich sagen würde, okay, das ist vielleicht gelesen einfacher, wenn man es so geschrieben stehen sieht. Aber ich mochte das Audio, ich fand es total gut zu hören und ja.
Hey, vielen Dank.
Sehr gerne. Super, bin ich direkt tragisch gestartet hier.
Ja, erstmal alle richtig down hier. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich uns aus dem Tief raushole. Ich habe When the Moon Hatched gehört von Sarah A. Parker.
Mhm.
Hast du ja auch gehört. Ich habe es vor 2 Jahren ungefähr gelesen, genau jetzt im Sommer. Und weil jetzt Ballad of the Falling Dragons erschienen ist von ihr, musste ich das nochmal hören, um da wieder reinzukommen in die Geschichte. Und ich bin mit dem Hörbuch nicht so komplett zufrieden. Ich habe das Deutsche gehört tatsächlich, weil ich es Deutsch und Englisch verglichen habe und dann Deutsch ein bisschen besser fand. Fand, dass die gerade die Protagonistin nicht so richtig rübergekommen ist, wie ich mir das vorgestellt hatte, durch die Art, wie es gelesen war. War aber nicht so schlimm. Ich habe es ja am Ende genutzt, um nochmal in die Story reinzukommen. Und dafür hat es gut geklappt. Ich habe erstaunlich wenig vergessen.
Mhm.
Also ich konnte mich an sehr viel erinnern, weil es ein sehr beeindruckendes Buch einfach ist. Also an alle, die überlegen, ob sie das lesen sollen. Das wird als Romantasy verkauft und ich finde, das ist überhaupt kein klassisches Romantasy-Buch. Die Romance, finde ich, ist, also die Geschichte ist so aufgebaut, dass die so viele Ebenen hat.
Ja, das stimmt.
Dass da so viel anderes, so viel wichtiger ist als die Love Story. Ich finde so, wenn man hört, wie der MMC beschrieben ist, dann denkt man, ja, ist wie in jedem anderen Buch. Und trotzdem finde ich so, wie sich die Geschichte entwickelt, so wie es erzählt wird, so wie Sarah A. Parker das Buch aufgebaut hat. Allein die Struktur, allein wie die Kapitel aufgebaut sind, die Erzählperspektiven. Es ist ja ganz genau kalkuliert, wann da Tagebucheinträge aus der Vergangenheit kommen von Charakteren, die uns unbekannt sind. Wann da Points of Views von irgendwelchen Charakteren sind, wo wir nicht richtig wissen, was das bedeutet.
Mhm.
Und man weiß am Anfang nicht so richtig bei vielen Sachen, was los ist. Und über die ganzen Kapitel hinweg ergibt sich dann langsam so ein großes Gesamtbild. Und das hat die so toll aufgebaut, finde ich, dass das Buch bei mir, obwohl ich die Purple Prose, diese blümerante, übertriebene, schreckliche Sprache so furchtbar fand, dass sich das Buch trotzdem total krass eingebrannt hat bei mir, die Geschichte. Und deswegen freue ich mich auf den zweiten Teil und finde es absolut lesenswert und empfehlenswert. Also es ist eine unheimlich berührende Geschichte. Es ist eine sehr traurige Geschichte auch. Ich finde aber auch, dass da so viel offen ist und dass es überhaupt nicht vorhersehbar ist.
Mhm.
Dass ich überhaupt keine Ahnung habe, was in dem zweiten Band passiert. Einfach keine Idee.
Mhm.
Ich weiß nicht, in welche Richtung das jetzt geht. Und das ist, finde ich, auch ein Riesenvorteil. Und es hat ein ganz eigenständiges Worldbuilding, ein ganz kreatives Worldbuilding auch, finde ich.
Ja.
Ja. Und deswegen hebt sich dieses Buch einfach total ab. Und ich finde das nicht konkret einortbar zwischen Romantasy und Fantasy.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich finde, man ist da immer so schnell damit zu sagen, das ist nur Romantasy, weil das halt so ein toller MMC auch ist.
Mhm.
Und dass ja dann diese Love Story auch immer wichtiger wird gegen Ende des Buches, wie das halt oft auch so ist in ersten Bänden. Aber ich finde auch, also der Fantasy-Teil von dieser Geschichte ist einfach so krass und diese Welt ist so groß, dass wenn man da sagt, das ist eine Romantasy, das dem nicht so richtig gerecht wird.
Ja, und die Art und Weise, wie die Love Story erzählt ist, ist so weit entfernt von so viel anderen Romantasy-Geschichten, die wir kennen.
Ja,
stimmt. Wir haben einiges an Romantasy gelesen und man erkennt so viele Muster, wenn man diese Bücher liest. Und ich finde einfach, dass du dieses Buch da nicht einordnen kannst das und nicht platzieren kannst und dass es überhaupt nicht generisch ist und dass es deswegen eine absolute Empfehlung ist.
Ja, Agreed.
Ja.
Ich habe ja das englische Hörbuch als Reread gehört und das mochte ich ja ganz gerne.
Mhm.
Ich mochte auch die Hörbuchsprecher beide. Und ich habe ja Bedlet jetzt gelesen. Und ich fand es einfach einen grandiosen zweiten Band. Weil wie du sagst, es ist so unklar am Ende vom ersten, wo das jetzt hingeht. Sie greift den zweiten aber genau da auf, wo der erste aufhört. Deswegen hat sich für mich deswegen schon allein der Reread gelohnt, abgesehen davon, dass ich im Gegensatz zu dir voll viel vergessen hatte. Und das fand ich total cool, das quasi als Reread zu beenden. Ich habe mir dann nochmal genau aufgeschrieben, wer ist gerade wo.
Mhm.
Und genau da geht es dann weiter. Das fand ich richtig toll. Also die kann man dann, wenn die irgendwann auch mal alle draußen sind, so richtig schön back-to-back lesen.
Ja, toll. Ich habe gehört, dass sie eigentlich Band 1 und 2 als ein Buch geplant hatte.
Mhm.
Und dann festgestellt hat, dass es zu lang wird und sich dann mit Lektor und Lektorin gemeinsam entschieden hat, dass es zwei Bücher werden.
Okay.
Ich habe von einigen Leuten gehört jetzt, dass es Sinn macht, dieses Wissen zu haben und sagen, ja, das, die passen halt total zusammen. Das liest sich wie ein Buch.
Ja, das stimmt. Macht Sinn. Mhm. Kann ich jetzt auch so wiedergeben.
Ist denn da klar, wie viele Bücher in dieser Reihe noch erscheinen?
Ich meine, es kommt noch eins.
Ah, okay.
So hatte ich das zumindest im Kopf und ich dachte, ich hatte das letztens wieder irgendwo bestätigt bekommen, aber vielleicht verwechsel ich das gerade, aber ich bin mir ziemlich sicher, da kommt nur noch eins. Ja, das ist der zweite, ich will da jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Ich war halt super hooked. Ich habe es ja gelesen. Es geht sehr schnell. Es wird viel erklärt, aber es kommt halt auch wieder super viel Neues auf.
Mhm.
Also für ganz viele Fragen, die du halt am Ende vom ersten hast oder wo du erst ganz am Ende vom ersten eine Antwort zu bekommen hast, bekommst du wieder ganz viel Info auch über das Buch halt verteilt. Also jetzt einfach gut gemachte Info auch.
Ja.
Die Story wird aber auf eine Art und Weise weitererzählt, wo ich nie im Leben drauf gekommen wäre.
Okay, krass.
Wo, aber ne, wie du gesagt hast, man weiß am Ende gar nicht, wo landen wir jetzt hier, was passiert hier eigentlich.
Ja.
Und gleichzeitig sitze ich jetzt am Ende vom zweiten da und frage mich so, wie macht sie das jetzt, diese Geschichte noch zu Ende zu führen und was ist eigentlich das Ende?
Ja.
War einfach wirklich geflasht auch. Es ist auch zum Schluss was passiert, wo ich so dachte so, okay, habe ich jetzt auch nicht mitgerechnet?
Aha. Boah, ich bin so neugierig. Ja,
also richtig, richtig, richtig cool. Und man merkt auch, dass die Welt nochmal richtig, die ist ja eh schon krass.
Mhm.
Und sie hat aber nochmal so viel aufgemacht. Jetzt nicht zwingend so magietechnisch, weil das baut sie ja im ersten schon auf. Aber die Art und Weise, wie sie die Geschichte erzählt, werden nochmal so viele Türen geöffnet, die wir halt vorher gar nicht hatten oder die sie maximal am Ende vom ersten so ein bisschen angedeutet hat. Und das fand ich auch wirklich, wirklich toll. Und es hat aber halt auch wieder, wie das erste auch, es ist so ein richtiges Heartfelt-Buch. Das krallt sich so rein und diese Geschichte von Khan und Rafe, die tut halt auch einfach weh.
Mhm. Ja.
Ich mag ja diese blumige Sprache, zumindest auf Englisch. Ich lese das total gerne bei ihr, weil ich das so schön finde und so erfrischend. Ich mag auch total gern so moderne Sprache, aber im Englischen lese ich es richtig gern, weil es auch mal was anderes ist. Zu dieser tiefgründigen Geschichte, finde ich, passt auch, wenn es so eine besondere Form von Sprache ist.
Ja.
Es fesselt mich einfach irgendwie. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das auf Deutsch ist, weil das deutsche Buch ist halt einfach doppelt so lang wie das englische.
Ja.
Und ich frage mich, ob das zum Teil wirklich daran liegt, dass das halt eh schon eine blumige Sprache ist auf Englisch. Wenn du das dann ins Deutsche übersetzt, hast du halt keine Ahnung, wie lang diese Sätze sind, ich weiß es nicht. Und dann landest du halt einfach bei 1100, ich weiß nicht wie viele Seiten, statt 600.
Im Hörbuch ist mir das ja gar nicht aufgefallen, so krass, im deutschen Hörbuch. Also, Also ich habe es ja im Original gelesen vor 2 Jahren und jetzt das deutsche Hörbuch gehört und hatte da jetzt erstmal gar kein Problem mit der Sprache.
Okay.
Und es hat mich ja damals sehr rausgeholt, aufgrund dieser übertriebenen Sprache, war ich mir die ganze Zeit bewusst, dass ich gerade ein Buch lese und konnte da gar nicht so drin versinken.
Mhm.
Und ich finde, das spricht aber nochmal sehr für die Geschichte, dass die trotzdem in so krasser Erinnerung blieb und dass die mich trotzdem irgendwann in so einem Chokehold hatte, dass es so toll geschrieben ist, dass mich das so gefesselt hat, obwohl ich die Sprache so nervig fand und mich nicht zu 100% fallen lassen konnte in dem Buch.
Ja.
Und das ist aber gut zu wissen, glaube ich, wenn ich jetzt in das zweite Buch reingehe, dass ich einfach schon weiß, worauf ich mich einlasse und dass ich mit einer anderen Erwartungshaltung daran gehe.
Mhm.
Ja.
Du wirst es auf Englisch lesen, nehme ich an.
Ja, ja. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich aber auch drauf.
Ja, highly recommend. Richtig gut. Lohnt sich.
Was hast du denn noch gelesen?
Ja, ab dann war alles happy-go-lucky so.
Oh, das habe ich. Ich habe gehofft, dass du das sagst. Ja, ich habe es sehr gehofft. Bitte. Ich habe hier noch den einen oder anderen Downer dabei. Also.
Okay, dann streue ich mal hier so ein bisschen happy-go-lucky. Ich habe At Wit's End gelesen von Bailey Hanna.
Cool.
Den, die Cowboys. Die Cowboys, das ist Band 4 von Wells Canyon. Kommt am 19. Februar bei Vajosch. Ist ein bisschen schade, weil es ein richtiges Sommerbuch. Ich glaube, ich habe auch in der Sommerbücherfolge drüber geredet. Und es ist bisher, glaube ich, mein Favorite aus der Reihe.
Ah, wie cool.
Auf Englisch kommt es dann noch das 5. und letzte. Ah, jetzt ja. Dann irgendwann. Und ich fand es so cool, weil du hast in dem Band davor, hast du Blair, die ist quasi unsere FNC aus Change of Heart. Und die Schwester von ihr ist jetzt die FMC in At Wit's End. Und sie ist eine Single Mom. Ihr Sohn Jonas, den hat sie mit 18 bekommen. Der ist jetzt, glaube ich, 10. Und der Dad, der lebt zwar auch in dieser Small Town, aber der ist nicht so richtig präsent. Also auf den kann man sich auch nicht verlassen.
Okay.
Dann haben wir Cold. Das ist einer von den Cowboys, die auf der Wells Ranch eben arbeiten. Also die Bücher sind ja darüber connected. Es gibt 3 Wells-Brüder. Das sind Bands 1, 3 und 5. Und dann haben wir eben Band 2 mit Red und Band 4 mit Cold, die beide auf der Ranch arbeiten. Und dann, wie gesagt, sind es die Mädels auch connected, weil 2 davon Schwestern sind. Und Cold ist eben einer von den Cowboys, die auf der Ranch arbeiten. Und die Connection passiert eigentlich schon im 3. Band. Und Band 3 und 4 spielen zum Teil auch parallel. Das heißt, das ist ganz witzig, wenn man die direkt hintereinander liest, ja. So wie ich es jetzt auch gemacht habe. Im Endeffekt ist es so, dass Danny aus Band 3, der versucht quasi, seine Angebetete zu entlasten, die immer wieder ihrer Schwester hilft, sich um Jonas zu kümmern. Und schickt dann eben Cold mal Jonas abholen.
Ja.
Also den Cowboy, den Sohn abzuholen und sich mal den, hol den mal, bring den auf die Ranch und beschäftige den mal mit irgendwelchen Chores oder sowas. Und dann lässt er den halt Ställe ausmisten oder Zeug machen und so, weil der ist so ein bisschen so ein Troublemaker und die Single Mom ist halt auch ein bisschen überfordert immer wieder. Die Mutter von den 2 Mädels hat auch Early Onset Alzheimer. Das ist auch schon Thema in Band 3.
Oh Gott.
Was halt auch nochmal ein Load ist auf der Familie, was es natürlich auch nochmal schwieriger macht, weil man dann den Dad unterstützen muss und so Sachen oder unterstützt. Dadurch lernen die 2, die sich halt kennen, weil Cold den Sohn abholt und voll die gute Bindung zu dem Sohn aufbaut.
Ach cool.
Und dadurch lernen die 2 sich dann halt kennen. Okay. Und
also es gibt erst eine Bindung leben. Zu dem Sohn, bevor es eine Bindung zu der Mutter gibt.
Ja.
Oh, wie schön.
Also er findet die natürlich trotzdem sofort hot und so, ist ja klar.
Natürlich.
Es ist immer noch eine Romance.
Die haben auch relativ viel Spice, die Bücher, ne?
Zumindest dann, wenn Spice passiert, ab dann passiert mehr Spice, als es Spice bräuchte.
Ja, ach, schade.
Aber ich mag ihren Spice. Ich finde, sie schreibt den ganz gut. Das Buch wäre auch mit 2 Spice-Szenen weniger ausgekommen. Aber es ist auch nicht so, dass es so schlimm ist.
Okay.
Also.
Ja, ich habe ja Band 1 gelesen aus der Reihe und Band 2, 3 und 4 in der 99-Cent-Bibliothek.
Ja.
Voll gut, dass die auch immer wieder für 99 Cent drin sind, die englischen E-Books.
Ich hatte ja gehofft, dass At Wit's End jetzt für 99 Cent drin ist, weil es dann der 5. kommt. Und hatte ich dann auch Glück. Deswegen habe ich das jetzt auch direkt hintereinander gelesen. Es gibt noch ein Thema, das da hinten dran kommt. Das will ich jetzt auch gar nicht vorwegnehmen, weil das halt so ein bisschen ein Plot-Twist ist. Aber auch das, fand ich, haben sie richtig gut gemacht. Auch die 2 miteinander voll gut gehandelt. Klar, es ist ein Romance-Buch. Es ist ein bisschen, kann man sich jetzt drüber streiten, ob dieses Thema zu oberflächlich behandelt wurde. Aber ich fand's cool. Minus den Schnauzer. Den hätte ich nicht gebraucht.
Der hat einen Schnauzer.
Später
das haust du hier so hinten ran, ey. Oh.
Nee. Sieht man auch auf den Covern, die du gerne magst. Ich mag ja die anderen Cover lieber, aber du magst ja die Cover mit den Fotos. Da hat er auch einen.
Ja, und das ist ja sehr selten, dass ich Cover mit Personen drauf mag, aber ich finde die nicht so kitschig wie die anderen.
Ja.
Ja.
Aber Honorable Mention, so lobe ich mir einen Epilog.
Oh, okay. Now I'm interested.
Schon allein dafür lohnt sich, cool. Das Buch zu lesen.
Cool, cool, cool.
Ja.
Ja, wenn du gerade von Romance erzählst, dann würde ich mal mit Romance weitermachen.
Mach das.
Und zwar habe ich endlich, mich schon so lange vorgenommen, Every Summer After gelesen von Carly Fortin. Direkt noch One Golden Summer hinterher.
Ja, Mann.
Das sind ja, und jetzt habe ich es endlich verstanden. Weißt du, dass du mich da seit über einem Jahr immer wieder zu unterrichtest und ich dich immer wieder frage, wie ich Meet Me at the Lake und Every Summer After auseinanderhalten soll. Und dass ich, um das eine, um One Golden Summer zu lesen, wusste ich immer, eins muss ich davor gelesen haben. Ich habe immer wieder vergessen, jetzt weiß ich es. Every Summer After und One Golden Summer gehören zusammen. Die spielen am selben Ort und haben
zwei Brüder,
die unsere Protagonisten sind.
Every Summer After heißt auf Deutsch 5 Sommer mit dir. One Golden Summer heißt auf Deutsch der Sommer unseres Lebens. Meet Me at the Lake heißt auf Deutsch nächsten Sommer am See.
Kein Wunder, dass ich die nicht auseinanderhalten kann, sorry, aber...
Und This Summer Will Be Different heißt ja wirklich auf Deutsch, dieser Sommer wird anders. Also,
die haben alle Summer im Titel, außer Meet Me at the Lake.
Aber da haben sie auf Deutsch trotzdem Sommer in den Titel gepackt.
Naja, stimmt. Also, Every Summer After ist ein Buch, was ich an einem Tag gelesen habe.
Fair.
Weil es mich nicht losgelassen hat.
Aha.
Weil es einen so unheimlichen Sog auf den Leser ausübt, finde ich. In der Art, wie die Geschichte erzählt wird, in der Art, wie die Geschichte aufgebaut wird. Es ist eine Romance-Story, die im Sommer spielt. Und es geht um Sam und Percy. Und Sam wohnt am See. Percy hat mit ihren Eltern ein Ferienhaus dort. Und es ist eine Childhood-Friends-to-Lovers-Geschichte. Und wir steigen aber so ein, dass Percy und Sam 12 Jahre keinen Kontakt hatten. Sie kommt da an, da ist immer noch eine unheimliche Spannung und wir wissen das ganze Buch über nicht, was ist da passiert. Wir erfahren in den Rückblicken, wie die sich kennenlernen, wie die sich als Teenager langsam verlieben, wie sich da diese Teenager-Romance aufbaut und wissen, dass ja irgendwann was passiert, warum die dann keinen Kontakt mehr haben. Und die sind in erster Linie sind die befreundet, bevor sie verliebt sind.
Mhm.
Und haben ganz, ganz enge Bindung und eine ganz tolle Freundschaft, wo sich Carly Fortune, finde ich, unheimlich viel Zeit nimmt, das auch so plausibel aufzubauen und
ja,
so aufzubauen, dass es Sinn macht und dass es sich wirklich schön anfühlt. Dass es dieser Sog, den das Buch hat, dass man die ganze Zeit wissen möchte, was passiert.
Mhm.
Es hat mich stark an Love and Other Words von Christina Lauren erinnert.
Mhm.
Es hat eine ganz, ganz ähnliche Prämisse. Und trotzdem finde ich, dass man beide Bücher lesen kann. Also ich würde nicht empfehlen, die hintereinander zu lesen. Aber die sind beide total lesenswert und ich habe es unheimlich genossen.
Ja.
Ich fand es ein ganz, ganz tolles Buch und habe dann ja auch nicht so lange gewartet, bis ich One Golden Summer hinterhergeschoben habe. Und du hast ja ein Glück, beides auch nochmal parallel mit mir gelesen, ja, zur selben Zeit.
Ja, ich habe Every Summer After letztes Jahr ja schon gelesen,
mhm,
und One Golden Summer mir aber aufgehoben gehabt,
mhm,
und habe es jetzt nochmal gelesen, Every Summer After,
ja,
um dann auch direkt mit dir One Golden Summer zu lesen. Und es war auch im Reread nochmal schön. Was ich ganz cool finde zu wissen ist, generell bei den Carly Fortune Büchern, sie nimmt sich ja immer einen Ort raus,
mhm,
über den sie schreibt, aus unterschiedlichen Gründen. Und wenn ich das richtig weiß, ist Barry's Bay ihre Heimatstadt.
Ihre Heimat, ja, genau.
Da ist sie aufgewachsen und so hat sie auch in Every Summer After, glaube ich, so ihre Jugend ein bisschen mitverarbeitet.
Ja.
Und in One Golden Summer hat sie dann, glaube ich, diese Rückkehr an den See,
ja,
so ein bisschen mit reingebracht.
Ja. Der Bruder Charlie, der Bruder ist von Sam aus Every Summer After.
Ja.
Wir hatten ja im ersten Band diese Zeit als Teenager am See.
Ja.
Und das haben wir jetzt nicht in One Golden Summer, sondern wir haben die Erwachsenen, die an dem Ort sind, an dem sie ganz viele unbeschwerte Kindheitserinnerungen haben. Und dieses als Kind am See, ohne Mental Load, ohne die ganzen Beschwerden, die man so als Erwachsener hat, ohne die ganze Verantwortung, die man hat, ohne dem Job, dem man nachgehen muss, einfach nur den ganzen Sommer da so zu chillen und zu entspannen. Um dieses Feeling geht es irgendwie wieder, wie das als Erwachsener funktioniert.
Ja, und ich fand es so schön, weil sie haben ja so eine Bucketlist, um diesen besten Sommer ihres Lebens zu haben. Weil
die 17-Jährige?
Sie, ja, genau, weil, ja, sie das Gefühl hatte, sie hat mit 17 was verpasst. Fand ich einfach total süß. Und da fand ich es auch so schön, ne, in Every Summer After, in dem ersten Buch, wie du schon gesagt hast, bildet sich diese Freundschaft ja so in den Teenagerjahren.
Mhm.
Und hier bauen die ja so eine enge Freundschaft in der Erwachsenenzeit,
ja,
quasi auf.
Erstmal um eine Freundschaft.
Und das fand ich total schön.
Also die Prämisse ist ja, dass Alice mit ihrer Großmutter an den See zurückkehrt. Ihre Großmutter hatte dort ein Ferienhaus mit ihrem Mann, der verstorben ist, und anderen Freunden und viele Sommer da verbracht. Und sie hat mit 17 einen Sommer dort verbracht mit ihren Großeltern. Jetzt kehrt sie mit ihrer Großmutter an den See zurück, wo auch die sehr viele Erinnerungen haben. Mhm. Und ich fand es auch unheimlich spannend zu lesen, diese ganze kleine Side-Story mit ihrer Oma und was das mit ihr so macht. Und ich fand die Dynamik zwischen den Protagonisten total toll. Ich mochte unseren MMC am Anfang erstmal nicht so. Und es hat aber, ja, der hat mich dann irgendwie rumgekriegt, so relativ schnell.
Ja. That's what Tully does.
Ja.
Ja, ich fand's auch cool. Ich war auch mal gespannt. Was ich auch schön finde, ist, dass Sam und Percy ja auch nochmal ein bisschen eine Rolle spielen.
Ja.
Und ich finde, es hat's auch gebraucht.
Mhm.
Und das fand ich, hat sie sehr gut gemacht. Und ich fand die Oma auch super.
Ja.
Die war richtig cool. Und die hat so ein paar Weisheiten rausgehauen. Die musste ich mir echt markieren. So Lebensweisheiten.
Ja.
Richtig gut.
Ja.
Richtig gut.
Only good things happen at the lake.
Mhm. Ja. Zum Beispiel das. Ja.
Ja, total. Ich mochte aber auch unsere Protagonistin sehr.
Same.
Also ich glaube, dass ich das Buch am Ende mehr genossen habe als Every Summer After.
Also ich liebe ja alle ihre Bücher.
Ja.
Und ich empfehle auch uneingeschränkt alle ihre Bücher.
Alle, ja.
Aber wenn ich sie ranken müsste, dann wäre Every Summer After ganz unten.
Ah ja, das ist das, was ich immer von Meet Me at the Lake höre, was ich noch nicht gelesen habe.
Verstehe ich gar nicht.
Ja, witzig, freue mich schon drauf.
Wenn du das liest, könnte ich mir vorstellen, dass ich das dann auch nochmal in die Hand nehme.
Ach, wie schön. Ich finde, wer Romance mag, muss auf jeden Fall Carly Fortune lesen.
Ja, unbedingt. Vor allem jetzt im Sommer. Am See, wenn es irgendwie geht.
Ja.
Ja, und wie in jedem Leseupdate in letzter Zeit, habe ich mal wieder in meinem Catherine Cowles Boxset weitergehört.
Okay.
Aber ich bin jetzt fertig. Das ist das letzte Mal, dass ich darüber rede. Was ja witzig ist, weil wir haben ja gerade Across the Vanishing Sky angefangen. Und da kommt direkt in Kapitel 1 eine Protagonistin aus dieser Reihe von, wie heißt sie denn überhaupt?
Ach so?
Ja, ja. Die wird einmal kurz erwähnt.
Ach, witzig.
Die Hundetrainerin Maddie.
Ach, cool.
Ist quasi aus der Reihe. Fand ich super witzig. Ja, ich habe jetzt Ashes of You noch gehört und in dem Boxset von den Hörbüchern ist auch noch diese Novelle Visions of You mit drin.
Hm.
Ashes of You, muss ich sagen, fand ich jetzt echt wieder ganz gut. Also ich war ja zwischendrin so ein bisschen semi-begeistert von dieser Reihe. In der Reihe fand ich es krass, wie viel die Charaktere ähnlich sind wie Sparrow Falls.
Mhm.
Es gibt jemanden, der in einem Café ist. Es gibt jemanden, der ein Sheriff Single Dad ist.
Ja, das ist blöd.
Wirklich. Und das fand ich ein bisschen schwierig. Ich habe ja am Anfang von der Reihe immer gesagt, dass ich die so unnötig brutal fand.
Ja, ich erinnere mich.
Das hat sich jetzt hinten raus tatsächlich ein bisschen gelegt. Ich habe das Gefühl, dass sie das ein bisschen gelernt hat, weil das war ja bei Sparrow Falls auch nicht mehr so.
Ja. Ja.
Genau, Ashes of You, da geht es eben um Lawson, den Police Chief, Single Dad, drei Jungs, einer davon schon Teenager. Das ist ein bisschen anders.
Ja.
Und Hallie, wir haben ein Age Gap, sie ist 25, er ist 38.
Oh.
Bisschen grenzwertig.
Oh, und 25 und dann drei Teenager-Söhne, nice, ja, oder drei Söhne.
Ja, und der eine ist schon... Boah, wie alt ist der Älteste?
Näher an ihr dran als der Dad?
Ich glaube, der ist 16. Also ja.
Ja.
Und was halt auch noch ein bisschen ein problematisches Setup ist, ist, dass er sie, ich glaube, vor 3 Jahren oder sowas, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, hat er sie mal gerettet. Und sie hat was richtig, richtig Schlimmes erlebt. Catherine Cowles Bücher sind ja immer Romantic Suspense. Und er ist dadurch der einzige Mann, bei dem sie sich wohlfühlt.
Ah,
plus
schwierig.
Der Age Gap fand ich halt einfach ein super schwieriges Setup.
Oh ja.
Weil du dadurch halt diese komische Codependency hinbekommst oder da halt voll schnell reinfällst, wo ich mir denke so, is this even real? Und fand es halt ein bisschen problematisch. Dann hast du halt eine Nanny-Story. Sie wird jetzt hier ihre Nanny. Es ist sehr Insta-Lovey.
Oh Gott. Ja. Aber du meintest eben, das war ein bisschen besser als die anderen, oder? Ah ja, ich höre gerade nur Kritik.
Genau, also der Anfang, als ich das angefangen habe, dachte ich so, boah, das ist echt ein bisschen problematisch, einfach vom Setup her. Sie kommt in dieses Dorf zurück, wo sie diese schlimmen Sachen erlebt hat.
Mhm.
Und diese schlimmen Sachen haben aber eigentlich noch gar keine richtige Closure.
Ah, okay.
Wo ich mir dachte so, was für eine dämliche Idee ist das denn bitte?
Ja.
Und begibt sich dadurch auch direkt potenziell wieder in Gefahr.
Okay.
Wo ich mir auch gedacht habe, so, wessen Idee war das und why the fuck are we doing this?
Nicht so gutes Storytelling.
Ich fand es halt einfach, wo ich mir gedacht habe, so, wieso kommst du auf die Idee? Hm. Du fühlst dich eigentlich bei keinen Männern wohl und gehst jetzt da wieder hin, wo du auch sonst eigentlich niemanden wirklich kennst. Also warum? Also du kannst doch auch anders wieder in die Welt zurückkehren. Ja. Das muss ja nicht hier sein. Aber gut, okay, whatever. Ich fand das Setup halt einfach ein bisschen schwierig. Aber als ich da dann so ein bisschen drüber hinweg war, fand ich es eigentlich ganz cool, weil ich die Charaktere an sich mochte.
Okay.
Ich habe dann irgendwann auch ignoriert, dass sie so jung ist.
Hast du sie dir älter gemacht?
Okay. Genau, so wie wir uns sonst manchmal die College Kids älter machen, ja, habe ich mir sie einfach ein bisschen älter gemacht. Ich mag ihn einfach auch sehr gerne.
Hm.
Und ich mochte die Kids, wie sie geschrieben sind.
Mhm.
Auch diese Dynamik mit dem Teenager, der so ein bisschen schwieriger Teenager war in den Büchern davor, kommt ja auch schon ständig vor.
Mhm.
Wurde schon mehrfach erwähnt, dass der gerade so ein bisschen komisch und aufmüpfig ist und so. Und dadurch entsteht halt auch so eine besondere Dynamik in diesem Dreieck dann zwischen Teenager, Dad und Nanny.
Ja.
Das fand ich eigentlich ganz cool. Auch was da dann dazu noch so rauskommt, hat sie auch eigentlich ganz gut gemacht. Das hat dann schon nochmal Spaß gemacht, fand ich.
Okay.
Wir reden ja immer über unseren belächelten Verlobungs-Heirats-Baby-Epilog.
Mhm.
Und ich finde, die sind in dieser Reihe halt einfach sowas von Next Level.
Mhm.
So schrecklich, dass es ja richtig wieder lustig ist, aber doch auch wieder nicht mehr lustig.
Okay, noch mehr Next Level als genau. Bei Daphne Perry, ja. Was ich da jetzt bei
Indigo
Rich. Ja, lies mal weiter. Was ich da bei Indigo Rich, das ist auch so.
Das kann ich dir dann gerne vergleichen.
Wow.
Das kommt jetzt tatsächlich gerade in der Erklärung nicht so gut weg, aber einfach, weil ich halt das Setup ein bisschen problematisch fand. Die Story selber fand ich dann eigentlich ganz cool.
Super.
Und ich mochte die Dynamik, die in diesem Fünfergespann dann aufgebaut haben. Die Kids waren auch super witzig. Also es hat auch Spaß gemacht, das dann nochmal zu hören.
Okay, cool.
Was hier ja auch immer ist, du hast diese Interconnectedness. Also da kommen die ganze Zeit dann auch die anderen Leute wieder vor.
Wie heißt das Buch?
Ashes of You von Catherine Cowles, Band 5 der Lost and Found Reihe.
Cool.
Und dann kam hinten raus noch die Novelle, die spielt eigentlich vor dem ersten Buch. Visions of You ist es. Da geht es um West, das ist der Kollege von Holt, den wir aus Band 1 kennen. Und Holt ist auch der mit dieser Security-Firma, der in Sparrow Falls immer mal wieder vorkommt, weil der immer gerufen wird, wenn man bei irgendwem wieder ein Sicherheitssystem einbauen muss. Und dem sein Kollege West, um den geht's in der Novelle.
Das war auch in deinem Boxset dabei?
Das war da noch mit hinten dran, spielt aber eigentlich vorher. Und die ist ganz nett, die Story. Ich meine, das ist nur Novelle, dadurch passiert halt alles einfach viel zu schnell.
Ja.
Da geht's um Lex und eben West und sie ist die beste Freundin seiner kleinen Schwester. Und sie hat einen Stalker und deswegen wird sie dann von ihm und von Holt eben beschützt. Am meisten Spaß macht es wahrscheinlich, die vorher einfach kurz zu lesen. Oder zu hören oder wie auch immer. Aber ja, damit ist die Reihe jetzt für mich durch.
Na, finally.
Ich habe ja schon mehrere von ihren Backlog-Sachen angefangen und noch nicht fertig, also die Reihen noch nicht fertig gelesen.
Mhm.
Ich werde wahrscheinlich auch keine Backlog-Sachen mehr von ihr anfassen, weil ich so das Gefühl habe, dass sie wirklich mit der Zeit gewachsen ist.
Mhm.
Und ich sie vor allem für Sparrow Falls sehr gerne mag.
Ja.
Und ich mich jetzt trotzdem auf Across the Vanishing Sky freue, weil es so ihre neueren Bücher sind.
Ich hatte schon Angst, dass du das nicht mehr kannst.
Nee, genau. Also ich bin jetzt mal gespannt, wie es jetzt ist. Aber die Sachen, die ich immer nicht so cool fand, waren halt Sachen, die bei Sparrow Falls nicht mehr vorkamen.
Ja.
Deswegen habe ich schon das Gefühl, dass sie da weiter ist jetzt.
Ja, okay. Dann. Ja, das muss man Autoren ja auch zugestehen. Ja. Ich habe dieses Boxset ja auch gerade irgendwie als E-Books gekauft für 2 Euro oder so. Gab es ja
Lost
auch dafür 1 Euro. Mhm. Ich will es eigentlich nicht lesen. Na, jetzt kosten ja hier 6 Bücher 1 Euro. Na ja, dann. Und ich mochte ja die Sparrow Falls-Reihe so gerne. Also das ist ja eine tolle Romantic-Suspense-Reihe.
Und man muss auch sagen, was wir an der Sparrow Falls-Reihe ja auch mögen, ist diese Found Family, dieses immer zusammenkommen,
total.
Family Dinners und so. Und das gibt's hier alles auch.
Ja, cool. Ja, also wenn du gerade Romantic Suspense, würde ich mal bei Suspense weitermachen.
Aha.
Und zwar habe ich endlich The God of the Woods gelesen von Liz Moore. Und das heißt Der Gott des Waldes auf Deutsch. Schon ganz lange im Regal liegen hier. Und habe es jetzt aber tatsächlich gehört. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam. Aber es hat die, das war die gleiche Sprecherin, das war Englisch, das Alchemist gesprochen hat. Und ich fand, hat eine ganz tolle Stimme.
Ja.
So ein bisschen rauchig, so eine ganz beeindruckende Stimme. Und das passte so gut. Und es ist auch so ein richtig passendes Sommerbuch, weil es geht um ein Summercamp. Es gibt eine Timeline in den 60ern und eine in Mitte der 70er. Und da verschwinden Kinder aus dem Summercamp. Das sind Geschwister.
Oh.
In den 60ern ist ein Kind verschwunden. Bear, ein Junge. Und jetzt Mitte der 70er ist es Barbara, seine Schwester, die sich auch gar nicht kannten. Die ist geboren, nachdem Bear verschwunden war.
Boah, ey.
Es ist ja im Prinzip ein Kriminalfall, der da gerade passiert ist. Die Ermittlungen nehmen gar nicht so großen Raum ein. Es sind eher ganz viele verschiedene Points of Views in den beiden Timelines, weshalb ich zwischendurch mein Hörbuch pausieren musste und mir mein Buch hier zur Hand genommen habe und ein bisschen nachlesen musste, weil ich am Anfang beim Hören die Zeiten und die Personen nicht auseinanderhalten konnte. Dann habe ich ein paar Kapitel gelesen und dann ging es aber, dann habe ich durchgesehen, wer ist wer und was sind hier die Problematiken. Es hat verschiedene Ebenen. Es ist einmal die Mutter dieser Kinder, die Vergangenheit, die Beziehung zu ihrem Mann. Es sind verschiedene Leute, die in dem Camp arbeiten, die POVs haben. Das sind Rückblicke zu den Kindern, was die für Bindungen zu verschiedenen Personen dort haben. Die Geschichte dieses Summercamps, die Familiengeschichte, der Großvater spielt eine Rolle, die Camp Ranger dort spielen eine Rolle, die Freunde, die im Camp gefunden haben, spielen eine Rolle. Und oh, das hat so viele Ebenen auch, dieses Buch. Und ich fand es wirklich richtig, richtig toll erzählt. Hat sich auch bis zum Ende nicht so richtig wie so ein Kriminalfall gelesen, fand ich. Also es gibt nachher eine Auflösung, man findet raus, was da passiert ist. Das ging trotzdem, finde ich, eher um das Zwischenmenschliche. Und ich fand es einen ganz tollen Erzählstil. Und wie gesagt, das Hörbuch fand ich, also das englische Hörbuch, ich kann nur dafür sprechen, sehr empfehlenswert. Und ich bin froh, dass ich es endlich gelesen habe. Und ich bin froh, dass ich es jetzt im Sommer gelesen habe, weil es passt.
Ja.
Weil es ein Summercamp ist, spielt ganz viel im Wald auch und an dem See auch. Ja, war wirklich ein gutes Buch.
Cool.
Sehr gutes Buch. Und ich kann da nicht mehr zu sagen, weil ich nicht spoilern will.
Ja, fair. I'm intrigued. Ja. Ja, ich hab's, du wirst es kaum glauben, aber ich habe ja im letzten Leseupdate über Seyus Ver geredet, was ich ja im Reread gelesen habe, als meine Schwester es jetzt zum ersten Mal gelesen hat. Und mit dem Grund, das als Reread zu lesen, war ja, damit ich endlich diese Reihe weiterlese. Und dann wusste ich aber nicht genau, was ich jetzt machen soll, weil da kommen in dieser Freundesgruppe zwei Jungs vor, auf die ich eigentlich gar keinen Bock hatte. Und jetzt sind zwei von den weiteren drei Büchern natürlich von denen.
Ja.
Aber ich habe weitergelesen. Und ich habe Promise Me Not gelesen von Megan Brandy. Das kommt am 2. Oktober auch im Everlove Verlag auf Deutsch raus. Das Seyus Ver ist ja schon auf Deutsch draußen. Und ich gehe davon aus, dass die weiteren dann auch.
Aus Englisch sind die schon ein bisschen älter, oder? Du redest da schon länger drüber.
Seyus Ver ist schon recht alt und sie hat dann sehr lange gebraucht, um da weiterzuschreiben.
Ja.
Und die letzten beiden kamen aber relativ knapp aufeinander. Also ich kann jetzt nicht genau mehr die Daten sagen, aber ich weiß noch, dass die recht knapp hintereinander kamen. Promise Me Not ist Band 2 und da geht es um den Zwillingsbruder von unserer lieben Ari aus Band 1 und der hat mich in Band 1 ein bisschen genervt und deswegen hatte ich eh schon nicht so Bock auf den und ich hatte auch währenddessen nicht so richtig Bock auf den, aber ich glaube, es ist so, was ich so höre, das schwächste Buch aus der Reihe. Und ich glaube, es war auch für die Leute, die halt Seyus Ver richtig gefeiert haben, einfach auch eine Enttäuschung, weil sie so lange darauf gewartet haben, bei welches richtig mitbekommen hat, sie auch nochmal die Reihe sehr verändert hat im Vergleich zu, was sie eigentlich vorhatte.
Okay.
Weiß nicht, ob es wirklich daran liegt, aber bei Promise Me Not hast du eine Teenage-Single-Mom, die auch schon in dem ersten Buch als Side-Character vorkommt.
Mhm.
Und du hast einen overprotective-as-fuck MMC. Der, den ich ja im ersten schon so nervig fand, weil der so super overprotective war und ihn seiner Schwester und deren besten Freundin auch immer schon so Zeug verboten hat, so dass sie das nicht machen dürfen und so, also aus Schutzgründen. Und das hat mich einfach da schon genervt, deswegen war das halt ein bisschen blöde. Und so die erste Hälfte von dem Buch habe ich mir halt die ganze Zeit gedacht, boah, ihr zwei solltet aus unterschiedlichen Gründen in Therapie gehen und euren Scheiß auf die Kette kriegen. Weil vorher seid ihr meiner Meinung nach nicht in der Lage, hier irgendeine Form von Beziehung einzugehen, weil ihr sonst komplett in so eine super beschissene Co-Abhängigkeit reinlatscht, ohne da wirklich drüber nachzudenken. Also er halt, ne, sie, Teenage-Single-Mom, dann sind noch so ein paar andere Sachen in ihrer Vergangenheit passiert, die sie halt in einer richtig beschissenen Situation auch dastehen lassen. Er super overprotective. Und dann hast du halt so eine ganz komische Dynamik daraus dann sofort. Ja. Und er muss gebraucht werden. Und sie braucht ihn ja dann quasi dadurch.
Ja.
Und das fand ich halt einfach vom Setup total doof. Also,
klingt ein bisschen eklig.
Ja, aber ich meine, ne, dann kommt natürlich noch dazu, das sind halt Teenagers, die sind, ich glaube, in dem Band dann in ihrem Sophomore-Year in College, also weiß ich nicht, 19, vielleicht 20.
Ja.
Und die machen dann schon so Sachen dadurch, dass es halt auch um ein kleines Kind und so geht. Die sind dann schon recht erwachsen in ihrem Handeln, was das angeht. Aber ansonsten sind es halt auch einfach noch sehr, sehr, sehr junge Menschen, die auch als sehr junge Menschen geschrieben werden, wodurch du dann halt auch irgendwelche Misskommunikationen hast, die halt entstehen und keine Ahnung. Ich habe mich halt am Anfang, da hatte ich vorher gar nicht so drüber nachgedacht, dann kamen so ein paar Szenen mit den Leuten aus Band 1 und dann habe ich mich erstmal voll drüber gefreut, weil ich dachte, ja Mann, das stimmt, das ist ja eine interconnected Standalone mit voll der krassen Freundesgruppe, cool, dann sehe ich ja nochmal voll viel von denen und das passiert halt leider in Band 2 gar nicht. Oder fast nicht mehr dann.
Ach, wie schade.
Und das war halt echt schade. Also ab der Hälfte, würde ich sagen, wurde es dann noch besser. Ich finde, es hat sich an sich dann noch eine echt süße Love Story entwickelt. Und ich finde, es ist dann hinten raus echt noch zu einem schönen Abschluss gekommen. Es gibt einige Sachen unterwegs, wo ich auch gesagt habe, boah, da habe ich gar keinen Bock drauf gehabt. Aber ich finde, hinten raus war es dann ganz süß. Und so wie sie es dann in das dritte, das habe ich dann nämlich direkt danach noch gelesen, weil ich mir dann gedacht habe, hey, was sie schon ganz gut macht, vor allem jetzt in den Büchern, ist am Ende vom zweiten, hat sie ein recht cooles Setup für das dritte, wo du dann halt auch wirklich weiterlesen willst. Und im dritten wird ganz viel so angeteasert, was jetzt, glaube ich, für das vierte relevant wird.
Den hast du jetzt auch schon beendet, den dritten?
Genau, den dritten habe ich auch schon beendet. Der heißt Trust Me Always. Und den vierten habe ich jetzt aber noch nicht angefangen. Werde ich aber auch, denke ich, bald tun. Also wenn ihr auch den vollen Ride wollt, dann lest vorher noch Fumbled Hearts und Defenseless Hearts. Die spielt allerdings in der Highschool von zwei Leuten, die jetzt auch mit Partnern in den Büchern jetzt relevant werden. Und dadurch hast du halt diese große Gruppe an Menschen, die da ständig wieder vorkommen. Dann auch noch die Eltern, weil die auch befreundet sind. Und weil ich mir gedacht habe, jetzt bin ich da endlich gedanklich wieder drin. Ich lese da jetzt einfach weiter. Und habe deswegen jetzt Band 3 gelesen. Und Band 3 hat mir richtig Bock gemacht. Das Einzige, was mich da genervt hat, ist, dass das schon wieder ein Love Triangle ist. Und es ist dann auch eins. Aber du hast halt wieder viel mehr von der Gruppe. Die ganzen Freunde kommen die ganze Zeit vor. Es ist auch mit mein liebster Mensch aus dieser Freundesgruppe, der da drin vorkommt. Eigentlich zwei davon, die super, eine super wichtige Rolle spielen. Was halt voll Spaß gemacht hat, das dann zu lesen. Du hast eine richtig, richtig enge Freundschaft zwischen denen und so ein krasses Vertrauen auch. Trotzdem aber noch ein paar Geheimnisse, die wir erst später erfahren. Und das hat einfach wieder Bock gemacht. Es war einfach wieder schön so da. Auch so die Dynamik, wie die das haben und auch so Dinge, mit denen man sich beschäftigt. Ne? Klar, das sind College Kids, aber die beschäftigen sich halt auch mit so Sachen so, was will ich eigentlich vom Leben? Jetzt nicht so super deep, aber es kamen halt so ein paar Fragen auf. Was machen wir jetzt eigentlich nach dem College?
Ja.
Was soll das Leben für mich bringen? Wo möchte ich sein? Wo möchte ich als nächstes hin? Und das fand ich dann irgendwie noch ganz cute, weil sich das da so ein bisschen durchzieht. Auch von den anderen Charakteren, von den vorherigen Büchern, die sich da auch immer mal wieder Gedanken drüber machen. Von dem her fand ich das echt nett und freue mich jetzt dann auch auf den vierten.
Ja, cool.
Aber ja.
Ich erzähle dir jetzt von The Names von Florence Knapp. Unter dem Titel Die Namen erschienen. Ich habe das deutsche Hörbuch gehört, was großartig war. Es war ein richtig, richtig tolles Hörbuch und ich habe es auch fast an einem Tag verschlungen. Ich brauche manchmal zwei Wochen für ein Hörbuch und es hat sich einfach so angeboten an diesem Tag, dass ich das so durchhöre. Und also ich konnte es einfach nicht ausmachen, es war zu gut. Es geht darum, wie eine einzelne Entscheidung ein Leben beeinflussen kann. Du hattest mir das mal bei dem einen Taylor Jenkins Reid Buch erzählt, dieses, das ist,
ah, ne? Ja, Maybe in Another Life.
Genau, das ist dort zwei Handlungsstränge gab. Ja. In diesem Buch gibt es praktisch drei alternative Geschichten.
Mhm.
Es geht um Namensgebung. Und das war die Werbung, die ich für dieses Buch bekommen habe, war: Wie beeinflusst der Name ein Leben? Und es geht aber nicht darum, wie der Name dein Leben beeinflusst, sondern wie die Entscheidung der Mutter, welchem Namen sie ihrem Kind gibt, das Leben dieses Kindes von ihr und der gesamten Familie beeinflusst. Weil ihr Ehemann heißt Gordon und ist gewalttätig. Also sie lebt in einer extrem gewaltvollen Beziehung.
Mhm.
Sie haben schon eine Tochter. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie alt die ist, aber die ist schon ein bisschen älter, also irgendwie so 8 oder 9, glaube ich. Als die einen Sohn kriegen. Und für ihn steht fest, dass alle Männer in seiner Familie Gordon heißen. Und dass dieses Baby, was männlich ist, auch Gordon heißen wird. Und für die Mutter ist es aber so, dass sie Angst hat, ihrem Kind diesen Namen zu geben, den ihr Mann hat. Weil sie glaubt, dass sie dem Kind dann schon so einen Weg ebnet.
Mhm.
Dass der dann wird wie sein Vater. Dass er gar keine Chance hat, da auszubrechen, weil er einfach auch so heißt. Und deswegen geht sie zum Standesamt. Dann teilt sich die Geschichte in 3 Teile. Sie geht einmal zum Standesamt und nennt ihn Gordon. Sie geht einmal zum Standesamt und nennt ihn Bear. Das ist der Name, dem sie ihn gerne gegeben hätte. Und sie geht einmal zum Standesamt und nennt ihn Julian.
Heißt das Kind schon wieder Bear, wie in dem Buch von gerade eben?
Habe ich auch gesagt, dass der Bear hieß?
Der Bruder, der entführt wurde, wo das Mädchen entführt
wird. Ja, voll. Auch
ich habe den Namen noch nie gehört. Und jetzt heißen hier 2 Kinder direkt hintereinander Bear.
Ja, das war auch
Bear.
Also sehr weird. Da hast du recht.
Bär, wieder Bär. Halt auf Englisch.
Ja, ja, das ist auch Thema in dem Buch, dass es ja kein typischer Name ist und okay, dass sie einfach dieses Gefühl hat, dass das ein guter Name wäre.
Hauptsache, du hast 2 Bücher damit gelesen, wo so ein super untypischer Name in Jungen gegeben wurde.
Also die 3. Geschichte ist von Julian. Das ist der Name, den sich die Schwester aussucht. Und das,
die 9-jährige Schwester.
Genau. Mhm. Die hat auch einen Namen, den sie schön findet. Und das sind diese 3 Geschichten und die verlaufen einfach so unterschiedlich. Wie das Leben von Cora, der Mutter, verläuft, wie die Ehe verläuft. Natürlich, so eine gewaltvolle Beziehung hat immer Konsequenzen auf die Kinder. Wie das Leben dieser Kinder läuft. Und es startet, ich weiß nicht mehr genau wann, lass es in den 80ern sein.
Mhm.
Und endet praktisch heute. Also es wird relativ lange erzählt. Zwischendurch musste ich mein Gehirn anstrengen, weil ich dann manchmal nicht mehr sicher war, wenn wir dann schon, weißt du, dann waren die Kinder schon 15 Jahre, 20 Jahre alt. Was war jetzt mit denen nochmal passiert? In welcher Erzählebene bin ich gerade? Und trotzdem war es so gut erzählt, dass es relativ easy war, dass man immer diese Hinweise bekommt, relativ schnell in den Kapiteln, dass man gleich weiß, wo man ist und was da passiert ist mit den anderen Personen auch und wie das so verläuft. Und ich fand es so fesselnd geschrieben. Ich hätte es einfach nicht gelesen, wenn ich gewusst hätte, dass es häusliche Gewalt behandelt.
Mhm.
Ich habe jetzt gerade nochmal den Blurb durchgelesen und den Text selber, der Lia drin steht. Und ich bin gerade ziemlich davon überzeugt, dass der geändert wurde.
Ah ja?
Ja.
Weil du ihn auch noch unter einer anderen...
Ja, Dings weil das wirklich mehr oder weniger da stand, so wie ein Leben beeinflusst wird durch verschiedene Namensgebungen. Jetzt steht da tatsächlich auch was von gewaltvollem Vater und so in dem Text. Und da habe ich auch ein paar Goodreads-Rezensionen zu gelesen von Menschen, die sich darüber aufregen, dass sie sagen, ja, sorry, aber darum geht es nicht in diesem Buch.
Mhm.
Ja, es geht nicht darum, wie der Name einer Person sich auf ein Leben auswirkt, sondern es geht darum, wie sich einzelne Entscheidungen oder diese eine Entscheidung auf diese Leben auswirkt. Und es ist so unheimlich spannend erzählt und es ist so gut und es ist so ein wichtiges Thema und ich war völlig geflasht.
Ja.
Und wenn mich nicht alles täuscht, ist es das erste Buch, was Florence Knapp veröffentlicht hat.
Krass.
Und ich wäre total interessiert zu sehen, was die noch so schreibt.
Ja.
Ja.
I'm intrigued.
Es ist wirklich ein richtig, richtig gutes Buch und wirklich großartiges Hörbuch.
Ja, voll gut. Ich finde sowas ja immer total spannend, diese Thematik. Woher kommt diese Entscheidung und was macht das mit anderen Menschen? Weil es geht ja nicht um diesen Namen, sondern es geht darum, aus welchem Grund habe ich mich entschieden, diesen Namen diesem Kind zu geben und welche Konsequenzen hat es auf mein Verhalten diesem Kind gegenüber?
Mhm.
Also das ist ja das, was dann den Einfluss hat, nicht der Name selbst, sondern die Hintergründe hinter der Namensgebung und dadurch ja auch, in welchem Headspace bin ich in dem Moment von dieser Namensgebung und was bedeutet das dann auf meine weiteren Entscheidungen diesem Kind gegenüber?
Ja, und in diesem Fall, wie gesagt, es geht um häusliche Gewalt. Das heißt, es geht darum, wie reagiert der Vater jetzt?
Ja, natürlich.
Also für ihn ist es keine Frage, welchen Namen dieses Kind kriegt. Und jetzt kommt sie halt in zwei dieser Alternativen nach Hause und ist nicht dem gefolgt, was für ihn selbstverständlich ist. Und es hat natürlich Konsequenzen.
Und auch da frage ich mich dann, ne, ihr Hintergedanke war ja, das Kind nicht so zu nennen wie den Vater.
Ja.
Und ich frage mich dann, ob sie dadurch, dass sie es nicht tut, nicht sogar den konträren Effekt hat, weil der Vater dann unter Umständen noch gewalttätiger wird und das Kind dadurch mehr Gewalt erlebt und unter Umständen noch mehr Probleme hat, diesen Zyklus zu brechen. Aber ich verstehe auch ihr Gedankengang, dass wir den Zyklus ja wiederholen, indem wir dem den gleichen Namen geben.
Ich finde auf jeden Fall, dass das Thema unheimlich gut behandelt wird. Ich finde, dass es dadurch, dass du diese drei Erzählstränge ja hast, auch alle Facetten dieses Themas behandelt werden. Mhm. Und auch ganz verschiedene Reaktionen des Umfeldes damit reinkommen. Also das Leben der Kinder nimmt auch einfach andere Verläufe und wie die Kinder damit umgehen, wie die Kinder mit ihren Eltern umgehen, das ist unheimlich spannend. Und sie schafft es einfach, dieses große Thema in ganz vielen verschiedenen Facetten darzustellen. Das ist, glaube ich, wichtig. Und ich glaube, dass es ein Buch ist, was auch sehr aufklärend wirken kann für Leute, die sich mit dem Thema vielleicht nicht so auskennen. Und dass es auch ein Buch ist, was, glaube ich, einen auch so ein bisschen wachrüttelt zu dem, dass man einfach auch Zeichen erkennen könnte oder wie man mit den Menschen umgeht, wenn man doch jemanden so im Bekanntenkreis hat, wo man vielleicht den Verdacht hat, wie es auch natürlich aufzeigt, wie es dieser Person geht in dieser Situation.
Mhm.
Ja, und was man vielleicht für Möglichkeiten hätte, um da zu helfen.
Und was ich finde, also ich habe es ja nicht gelesen, aber bei solchen Büchern, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, finde ich das immer so spannend, für mich so selbst zu sehen, was für eine Wirkung das hat, sich da so reinversetzen zu können plötzlich. Im Vergleich zu, wenn ich als Außenstehende mir jetzt das in Serien oder so angucke oder wo man halt sagt so, ja, dann geh doch, verlass ihn halt, wo das ja oft gar nicht so einfach ist, weil du aus unterschiedlichen Gründen abhängig bist oder wie auch immer,
ja,
finde ich dann auch immer spannend. Also ja.
Ja. Solltest du in der Situation sein, wo du gerade merkst, oh, es wäre gut, Hilfe zu bekommen, dann kannst du zum Beispiel die 116016 anrufen. Das ist das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, um dort weitere Telefonnummern zu bekommen. Es gibt sonst auch in anderen großen Städten Gewaltambulanzen, an die du dich wenden kannst. Du kannst deine Hausärztin, deine Gynäkologin ansprechen und dir da erste Hilfe oder erste Beratung holen.
Ist die 116016 auch zum Beispiel ein Telefon, die ich anrufen kann, wenn ich Verdacht habe, dass jemand anders das vielleicht erfährt und nicht unbedingt ich selber, die einem da dann helfen kann? Oder ist das wirklich so ein Hilfetelefon, wenn ich selber...
Nee, in der Regel kannst du immer diese Telefonnummern benutzen, weil dort Personen sitzen, die sich mit allen Facetten des Bereiches auskennen und dich dann gegebenenfalls an andere Stellen weiterleiten könnten.
Okay.
Ja, aber ich habe das in meiner Arbeit im Gesundheitssystem auch schon solche Telefonnummern benutzt, einfach um mich beraten zu lassen, wie ich jetzt weiter vorgehen muss, wie ich mit meinen Schweigepflichten umgehen muss, wie ich, an wen ich mich am besten wende, wie ich am besten an die Frau rantreten kann, wenn ich mir da selber auch nicht weiterhelfen kann. Also da wird man in der Regel gut beraten. Das ist eine kostenfreie Nummer, es ist anonyme Beratung, die ist 24 Stunden erreichbar. Also man kann auch nachts anrufen. Die haben verschiedene Sprachen zur Verfügung und können auch online beraten.
Super wichtiges Thema, ja. Ja, danke dir.
Hast du was Aufbauenderes?
Mhm. Ich habe mal wieder Taylor Jenkins Reid gehört.
Ach, schön. Warte.
Malibu Rising.
Ah, Malibu Rising. Oh, schön.
Ja, du hattest ja in der Sommerbücherfolge schon drüber gesprochen.
Ja.
Und ich habe es jetzt gehört, weil es war eh quasi das Nächste. Ich höre ja ihre Lebensgeschichten in der Reihenfolge, in der sie sie publiziert hat.
Mhm. Das heißt, was steht als Nächstes an? Carrie Soto?
Mhm.
Ah, cool.
Also mir fehlt jetzt noch Carrie Soto, Atmosphere und dann ihr allererstes Buch Forever Interrupted.
Okay, wow.
Ja. Und Malibu Rising, es ist halt wie immer, ne? Taylor Jenkins Reid just doesn't disappoint.
Mhm.
Ist wieder als Hörbuch gehört auf Englisch, ist wieder von Julia Whalen gesprochen. Ich fand es eine sehr interessante Art, diese Geschichte zu schreiben. Es beginnt quasi damit, dass Malibu ein Buschfeuer hat und wir arbeiten so dieses ganze Buch darauf hin, was passiert ist, damit dieses Buschfeuer ausgelöst wird. Es geht vor allem um eine Familie mit vier Geschwistern und um Mick Reaver, den wir ja schon als dritten Husband der Evelyn Hugo in Taylor Jenkins Reids Universum kennengelernt haben. und um erstmal seine Liebesgeschichte mit der Mutter der Kinder und dann aber auch um die Kinder jetzt im Erwachsenenalter und eine legendäre Party, die bei denen im Haus oder bei der ältesten Tochter im Haus stattfindet. Und ich fand es super spannend, weil es Taylor Jenkins Reid, ne, die findet immer wieder eine neue Art und Weise, eine Geschichte zu erzählen.
Ja.
Es ist in jedem Buch irgendwas, wo du dir denkst, so krass.
Ja, es hört sich ganz oder liest sich ganz anders als die anderen. Ne?
Wirklich?
Ja.
Weil es ist ja irgendwie so ein bisschen so, nicht immer, aber so gerade auf der Party zum Teil so geschrieben wie diese One-Cut-Filme, dass du immer so von einem Charakter zum anderen gehst und folgst dann dem wieder.
Ja.
Das macht es tatsächlich als Hörbuch manchmal ein bisschen schwierig, weil dadurch halt auch Charaktere eingeführt werden, wo du dir denkst, so, why do I care at this point? Aber es hat es halt auch super interessant gemacht. Und da, glaube ich, wäre es Vorteil gewesen, es vielleicht zu lesen, weil es manchmal einfacher ist, finde ich, diese Namen, wenn man sie geschrieben sieht, denen zu folgen. Aber ansonsten ist es wieder ein super gutes Buch, das total Spaß gemacht hat.
Auch passend zum Sommer jetzt.
Passend zum Sommer, weil es Malibu, die sind ständig am Surfen.
Ja.
Und ich fand die Story von denen super. Auch vor allem auch das Ende, so diese, wo diese Charakterentwicklung hingeführt hat, fand ich noch richtig schön. Auch was wir zum Schluss noch über die einzelnen Personen so lernen. Ich habe mir zwei Zitate tatsächlich rausgeschrieben, weil ich die so cool fand. Und das eine ist, das kennt man, denke ich, auch schon aus so diversen anderen ratgebenden Rollen oder sowas. Dieses, if she didn't want her mother's life, then she couldn't take her mother's advice. Also dieser Reminder von, du brauchst nicht den Rat von jemandem annehmen, dessen Leben du gar nicht leben möchtest.
Ja.
Fand ich super toll. Und was ich auch noch super witzig und sehr passend fand, war die Formulierung, the good thing about getting dumped by a dickhead is you don't have to deal with the dickhead anymore.
Ja. Oh, das ist ja auch so cool. Diese, ich habe da ja auch mal in einem Leseupdate drüber gesprochen.
Ja.
Aber diese Trennung und das alles, was da stattfindet, es hat einfach unheimlich witzige Charaktere.
Und ohne bisher alle von ihren Büchern gelesen zu haben, glaube ich, ist das das Buch, wo die meisten von ihren anderen Charakteren mal drin
das
vorkommen.
Das kann sein.
Weil du hast eben McGreever, der ja auch bei Evelyn Hugo vorkommt, dann sind seine Kinder spielen da eben eine Rolle. Und dann hast du eben diese Malibu-Party mit so Hollywood-Leuten. Und McGreever zum Beispiel kommt auch mal in Daisy Jones vor, beziehungsweise Daisy Jones und McGreever sind, glaube ich, beim gleichen Plattenlabel. Und dann kommt halt so ein Plattenlabel-Executive, ist auch auf der Party, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Dann kommt ja Carrie Soto recht krass viel vor. Damit hatte ich gar nicht gerechnet, weil der ihr Buch kommt ja jetzt erst.
So cool.
Deswegen bin ich super gespannt auch auf ihr
das
Buch.
Das ist so witzig, weil du sie noch nicht kennst.
Nee.
Und ich habe bisher gehört, als ich sie schon kannte. Es war herrlich.
Ja. Und bisher finde ich sie eigentlich nicht so cool. Deswegen bin ich auch mal gespannt auf das Buch von ihr.
Sie ist so absolut unlikable.
Mhm.
Und ich liebe sie so sehr dafür.
Ja. Also ja, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja. Was soll ich sagen?
Ja,
highly
cool.
Recommend, vor allem auch ihre Hörbücher.
Ja. Ja, ich freue mich schon auf die nächsten beiden. Ich habe ja noch Daisy Jones und Atmosphere.
Und die ganzen anderen, ne? Die hast du ja nicht gelesen. Hast du After I Do?
Ja.
Und One True Loves hast du auch gehört. Das heißt, dir fehlen ja eigentlich nur noch zwei andere.
Okay. Ich habe auch noch ein bisschen was out of my comfort zone gelesen, tatsächlich. Und zwar über KU. Wurde mir gerade überall als irgendwie 12-Sterne-Read oder so angekündigt. Ja, du guckst skeptisch.
Ja.
Ich bin skeptisch. Crown Me Dead von Liv Zander.
Mhm.
Und für mich ist schon klar, diese Raven-Bücher, die du da mal vorgestellt hast, ist mir klar, werde ich nicht lesen. Die Trigger brauche ich nicht.
Mhm.
Und bei dem hieß es jetzt, es ist so krass und so toll und es ist halt dark, aber es ist nicht Dark Romance.
Mhm.
Also ich habe ein paar Videos gesehen von Leuten, die so krass ausgerastet sind und die in jedem Video darüber sprechen. Ich irgendwie dachte, na gut, es ist unheimlich dünn. Also es ist eine Dilogie, sind zwei Bücher und es sind jetzt irgendwie auch beide auf einmal schon draußen.
Mhm.
Und ich dachte, wenn es so dünn ist, na dann lese ich das mal jetzt nebenbei auf meinem E-Reader. Und es war voll eklig. Also es geht um eine Welt, die verrottet. Da liegt ein Fluch auf dieser Welt und alle verrotten. Und wenn du als Mensch das Rot kriegst, dann stirbst du halt langsam. Aber vorher verrottest du. Also da laufen Menschen rum, die ständig Wunden mit Maden drin haben. Und das so, ich möchte nicht wissen, wie oft dieses Wort Maggot, Made, davor kommt.
Ja.
Das ist einfach schon so unnötig. Und ich fand zudem teilweise auch einfach langweilig.
Okay.
Ich dachte, was passiert hier? Es geht dann halt um die Tochter von so einer, also es ist die Gravedigger-Familie. Das heißt, die hat halt ihr Leben lang schon mit Leichen zu tun und mit Verrotten. Also finde es nicht so schlimm, wenn die Leute da irgendwelche Maden in ihren Wunden haben, wenn die mit ihr reden.
Du, nee, klar.
Ist aber auch Thema, sich vielleicht in eine Person zu verlieben, die so sehr stark von Rot befallen ist. Und es gab am Ende einen Twist, den ich sehr vorhersehbar fand. Mm.
Du hast das erste jetzt aber erst gelesen,
Ich habe nur das erste gelesen. Ich dachte jetzt am Ende, na komm, vielleicht lese ich auch noch die anderen 250 Seiten, weil ich jetzt...
Ja, die sind ja immer ganz kurz bei ihr, ja.
Ich habe jetzt so viele Accounts, zu denen es plötzlich als absolutes Lebenshighlight gehört. Und ich weiß nicht, was ich da schon wieder nicht mitbekommen habe, oder?
Ich meine, Feathers So Vicious und Shadows So Cruel, diese Rabenschifter-Geschichte von ihr, die ich gelesen habe, die wurde ja auch überall krass gehypt. Und ich fand die auch gut und die hatte auch einen Twist am Ende, den ich super interessant fand.
Ja.
Aber die hat halt auch einige Trigger, das muss man halt einfach wissen. Aber es ist jetzt nicht so unhinged, dass man sagt, denen fallen jetzt hier die Maden aus dem Gesicht.
Ja, ich fand halt, dass es zum Teil Romance-Aspekte gab, die einfach auch überhaupt nicht mein Fall sind. Also auch so Red Flag-Sachen. Es gibt eine Situation, wo einer absolut daneben reagiert, als sie Nein sagt.
Mhm.
Das wird dann akzeptiert, aber sie muss sich schlecht fühlen dann, weißt du. Und da war, das war dann so der zweite Punkt, dass ich dachte, ja, warum lese ich die Scheiße auf? Ich weiß doch, dass Dark Romance nicht für mich ist.
Ja.
Und warum habe ich mich da so, dass alle meinten, ja, ist aber nicht Dark Romance, ist halt Dark Fantasy. Aber es stimmt halt nicht. Ich finde schon, wenn sowas passiert, das ist Dark Romance für mich schon. Schon so Dark Romance-Aspekte. Aber es hat Raum für Improvement, würde ich sagen.
Mhm.
Ich bin unsicher, ob ich weiterlese. Es wird sich zeigen im nächsten Leseupdate. Wenn ich es dann nicht weitergelesen habe, dann
wird's
ist der
passieren.
Zug abgefahren, glaube ich. Ja. Nur um jetzt irgendwie da die Sachen, die Handlungspunkte, die gerade für mich offen sind, die ich gerne abschließen würde, um das irgendwie rauszufinden. Und weil ein paar Sachen, die mich erst gestört haben, besser wurden. Also die zweite Hälfte war doch deutlich besser.
Okay.
Wenn aber in dem zweiten Buch jetzt irgendwas passiert, wo ich nicht mitgehe, dann bin ich raus.
Ja, okay. Fair.
Ja.
Was für ein Abschluss, Leute.
Mein Madenbuch war der Abschluss?
Ja.
Ja, sorry, Leute. Tut mir leid. From me dead. Ey, wenn irgendjemand das weitergelesen hat und sagt, Diana, spinnst du? Du musst sofort das zweite Buch lesen. Bitte schreib mir. Bitte überzeugt mich. Bin ich überzeugt? Und ansonsten vielleicht sagt er ja, ja geil, ich würde schon immer ein Madenbuch lesen.
Du.
Liv Sanders, Crown Me Dead.
Ja.
Enjoy.
Gibt's das auf Deutsch, weißt du das?
Ich sehe es erstmal nur auf Englisch. Und das scheint Indie zu sein, weil das sehr teuer ist, das englische Taschenbuch hier.
Mhm.
Ja.
Ja, dann haben wir es mal wieder.
Ja, wunderbar. Vielen Dank, Mona.
Ja, danke dir. Danke allen, die zugehört haben. Auch wenn wir heute ein paar Tragic Stories und ein paar weirde Stories dabei hatten.
Ich fand trotzdem meinen Lesemonat richtig, richtig gut.
Ich fand meinen auch mega gut.
Also.
Voll viele Highlights auch gehabt. Kann mich nicht beschweren.
Nee.
Ich habe nur, glaube ich, dieses Mal ein bisschen kritischer drüber geredet. Ich fand sie trotzdem gut. Also ja. Ansonsten, ihr wisst ja, folgt uns gerne überall, wo ihr uns finden könnt. Kommt zu uns auf Instagram, wenn ihr euch mitteilen wollt. Unsere DMs sind auch offen.
Lasst eine Sternebewertung da, wo auch immer ihr uns hört.
Sehr gerne.
Folgt uns bei den gängigen Streamingdiensten. Das wäre sehr, sehr, sehr hilfreich, dass weitere Bookies uns finden.
Yes.
Und vielen Dank, dass du wieder dabei warst.
Ja, danke fürs Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Bis dann.
Bis dann.
Ciao.